Wenn du einen nährstoffarmen See hast, mit viel Bewegung und kaltem Wasser, wie es wir da am Traunsee haben, ist es einfach so, dass der Fisch mehr arbeiten muss für sein Futter und dadurch er Sportler ist und dadurch gesünder ist und die Genetik besser ist und so ist es aber auch am Traunsee. Es ist knackiger, es ist kerniger.
Das ist schon das beste Zitat für einen ganzen Podcast, wir nehmen es ja schon auf. Hallo Christoph.
Servus Ursula. Ursula, irgendwie habe ich Lust auf mehr Fisch. Und ich habe mir gedacht, wir fahren diesmal nach Traunkirchen ins Bootshaus zum Lukas Nagel.
Gute Idee, unser Fischpapst in Österreich, finde
genau,
ich.
Genau, weil der soll uns irgendwie ein wenig inspirieren, was wir abseits der Forelle Müllerin und dem Lachs, den wir im Supermarkt kriegen, an Fisch und See- und Flussgetier essen könnten.
Stimmt, gute Idee. Ich habe unendlich viele Fragen zum Thema Fisch, neben was es überhaupt gibt, beziehungsweise warum ist der so unterrepräsentiert? Hast du nicht auch das Gefühl in Österreich, ich finde Fisch ist immer, wir diskutieren über Gemüse, wir diskutieren über Fleisch, das kriegst du auch überall Fisch. Es ist die Forelle, wie du sagst, oder ist mal ein Saibling. Was kochst du, wenn du Fisch kochst? Grillst du Fisch?
Ich grille Fisch und muss mich aber letztendlich auf das Angebot verlassen, das mir der Supermarkt bietet. Ich könnte natürlich einfach einen Markt fahren. Es wird sehr viel Meeresfisch und Seafood angeboten. Ich habe aber den Eindruck, dass relativ wenig heimische Fische angeboten werden.
Das stimmt, wir greifen viel zu Meeresgetier. Und was ich in Erinnerung habe vom Lukas, ich war mal essen bei ihm, der macht Unglaubliches aus den Fischen. Also auch Gänge und Speisen, die wir beide wahrscheinlich nicht zubereiten können. Also ich würde mir gerne ein bisschen Inspiration holen. Was tue ich denn dann mit einem Fisch, den ich vielleicht vorher noch nicht kenne? Weil ich muss ihn ja zubereiten können. Es hilft mir nichts, wenn es Vielfalt gibt, aber ich weiß nichts damit anzufangen, oder?
Das lassen wir uns vom Lukas in dieser Folge erklären.
Und ich will noch von ihm wissen, was es mit den Signalkrebsen auf sich hat.
Eine invasive Art.
Stimmt, und man liest ja immer wieder, dass es Regionen gibt, die auch so ein Thema haben mit so Fischen und Krebsen, die von woanders her einwandern. Und die werden dann wild gefischt und verkocht, um sie zu besiegen. Und schauen wir uns an, ob der Lukas das auch macht.
Spannendes Thema. Herzlich willkommen bei Essentiell, was auf den Teller kommt.
Definitiv, gerade wie wir für dieses Kochbuch auch herumgereist sind sozusagen und zu anderen Gewässern mit anderen Fischern rausgefahren sind, wir wollten das ja nicht auf einen See beziehen, sondern wir möchten ja alle Köche und alle Fischer mit einbeziehen, haben wir immer gesagt für dieses Buch. Und da waren wir auch an der Donau, unter anderem, da haben wir unglaublich viel gefangen, also beim letzten Donaufischer. Beim Wiesinger Franz und da haben wir dann Barsch rausgeholt und das ist mein Lieblingsfisch und die waren riesig, gigantisch. Also die waren wirklich so doppelt, dreimal so groß wie die im Traunsee, was
wirklich?
Wir haben. Und die waren aber weit nicht so gut.
Okay.
Die sind schneller gewachsen, du hast das gemerkt. Das war weicheres Fleisch. Aha. Das ist wie ein bisschen wie ein Meeresfisch, fast also wie so ein Brackwasserfisch gewesen, der so ein bisschen schwammig ist.
Ja.
Ja, und bei uns sind das richtige Sportler, die Barsch, die sind ganz klar. Das hupft richtig oben von der Kreten, das Filet, wenn ich es zerlege.
Ah, cool.
Also das ist wirklich, da merkt man schon einen Unterschied.
Aber ist nicht von der Logik ein Flussfisch, der muss sich nicht mehr bewegen, weil er ja dauernd auch in der Strömung.
Naja, die suchen sich schon die ruhigen Plätze, glaube ich, ja. Aber es geht nicht nur um die Strömung, es geht auch um das Angebot und um das Futter, glaube ich. Und das ist einfach in der Donau schon noch immer da. Da ist einfach viel mehr Nährstoffeintrag da durch die Landwirtschaft. Das ist Wasserqualität, das natürlich spielt eine Rolle, ist nicht so gut wie bei uns. Das ist schon ein Zusammenspiel aus vielen Faktoren. Ja.
Über welche Fische redet man da eigentlich überhaupt bei euch am Traunsee?
Naja, wir haben ungefähr, sage ich mal, zwischen 25 und 30 Fische, die wir verwerten, sage ich mal, also die so häufig gefangen werden. Es gibt seltenere Exemplare, ich glaube jetzt gerade bei Hochwasser schwemmt manchmal ein paar Eschen rein in Traunsee, da fangen sie es wieder. Aber das ist schon wirklich was ganz was Besonderes, weil die Esche ist eigentlich eher in der Traun. Also bei den Fliegenfischen sehr beliebt, Thymus thymalus heißt die, und die nach Thymian duften,
wirklich?
Das ist wirklich, ja, ist ein ganz ein tolles Fleisch, also die kann man auch nicht schuppen, weil das so ein zarter Fisch ist, den muss man wirklich dann am besten auf dem Salzstein einfach das Filet legen, mit den Schuppen und dann abzeugen von der Haut. Und das duftet wirklich nach Thymian, das ist was Besonderes. Das kriege ich, sage ich mal, wenn es viel regnet, kriege ich da vielleicht 5 Exemplare im Jahr. Und dann gibt es halt natürlich andere Fische wie den Barsch, wo ich halt, sage ich mal, 2 bis 3 Tonnen oder...
Tonnen?
Ja, aber das heißt,
definitiv Kauf.
Das heißt, die Umstände und der Fisch und die Fischer bestimmen, was du verkochst?
Es ist ganz klar das Terroir, also das beinhaltet auch wie beim Weinbau, das Klima, alles, die Wassertemperatur, das beeinflusst alles, was wir kriegen. Ich merke das, ich bin seit 13 Jahren da, also ich bin das schon das lebende Beispiel da irgendwie. Vor 13 Jahren habe ich eine ganz andere Einkaufsstatistik gehabt an Fischen, wie ich es jetzt habe. Also es verändert sich was. Und es ist nicht so, dass die Fische jetzt ganz anders arbeiten würden, sondern es ist einfach auch so kleine Temperaturunterschiede machen viel aus in der Natur. Das merkt man.
Definitiv. Heißt das, dass du gelernt hast, auch seit du hier bist, von der Gegend und vom Angebot?
Versteht natürlich. Das richtig? Also ich glaube, das ist auch das, wo ich immer mehr Sinn darin sehe, dass ein Koch auch einmal ankommen muss irgendwo, glaube ich. Dass man nicht alle paar Monate, Jahre seinen Arbeitsplatz wechselt. Ich glaube, dass man verwurzelt irgendwo einmal Wurzeln schlagen muss. Also ich bin halt von da natürlich und bin wieder zurückgekommen nach ein paar Wanderjahren und habe aber dann einfach auch die Region und das Klima und die Leute und alles kennenlernen müssen und mich langsam entwickeln müssen. Ich glaube, es ist eine stetige Evolution und keine Revolution in der Natur generell. Das wird da ein Landwirt, ein Winzer und ein Fischer genauso betreiben. Also ich glaube, ich kann nicht von heute auf morgen hauruck. Ich stelle jetzt alles um, das funktioniert auch nicht. Auch wenn ich es gern möchte, dass ein Landwirt jetzt von konventionell auf Demeter umsteht, das geht halt nicht. Das wissen wir mittlerweile. Also, da braucht es Jahrzehnte, teilweise so wie bei meiner Gemüsebäuerin, die hat eine Stierzucht gehabt von ihrem Mann sozusagen. Also das ist schon sehr lange aus. Und die hat aber 10 Jahre gebraucht, damit sie den Boden aufbaut, damit die einen Bio-Gemüse- und Obsthof hat. Also 10 Jahre hat die gebraucht mit Kompost und mit Dünge, also mit pflanzlichen Dingen. Und einfach, dass die Erde fruchtbar macht und dass Wasser speichert besser und. Also.
Aber ich glaube, du wirst doch 10 Jahre mit uns brauchen, um uns detailliert da bei den Fischen einzuführen, weil mein Status ist also sehr basic. Ja. Forelle Müllerin, ja, könnte ich ins Gespräch werfen.
Wir beim Herfahren. Ja, wir haben ein bisschen diskutiert, weil warum wir eigentlich, wir haben jetzt ein bisschen einen Le Mans-Start hingelegt bei dem Gespräch, ja. Aber es passt irgendwie gut. Beim Herfahren haben wir diskutiert, unser Fischverständnis oder unser Fischwissen, das ist bei mir im Verhältnis zu anderen Lebensmitteln tatsächlich bescheiden, gebe ich offen zu, obwohl ich Fisch gern isst und sehr unterschiedlichen Fisch ist. Aber ich kenne mich nicht wirklich gut aus und wir haben das Gefühl, es ist so ein bisschen das öffentliche Thema, dass Fisch so ein bisschen unterbewertet ist immer noch.
Ja, ist unterrepräsentiert irgendwie.
Und deswegen haben wir uns gedacht, wir kommen zu dir, du bist der Meister des Fisches aktuell und kannst uns das ein bisschen besser erklären, welchen Fisch gibt es, warum gibt es ihn, was hat es mit Fisch in Österreich?
Ja, also ich glaube, dass das dass man mehrere Aspekte beachten muss. Wir haben es eben im Buch ganz gut beschrieben, dass der Österreicher grundsätzlich den Fisch nicht so zugetan ist. Also auch geschichtlich gesehen, natürlich wir sind ein Binnenland, also gerade im Kern, sozusagen im Herzen hier von Österreich. Also früher haben wir ja einen Meereszugang gehabt. Das spiegelt sich auch in der Wiener Küche wieder, indem man halt viel Sardellen und gesalzene Produkte oder Sardinen und so weiter immer wieder mal integriert in eine klassische Wiener Küche. Also so eingelegte Fische sozusagen, aber der Süßwasserfisch war immer ein bisschen als Stiefmütterchen da sein, hat er aber generell auch in der Welt, also auch in Japan ist der Süßwasserfisch eher nicht so der bevorzugte Fisch, muss man erst kennenlernen. Die Leute haben natürlich durch die Geschichte gelernt, dass wenn es keine Ringkanalisation gibt, wie es bei uns gibt, dass halt auch Dinge reinkommen in See vielleicht, die nicht so super sind und dass sich das beim kleinen Gewässer schneller auswirkt wie beim großen Gewässer, wie beim Ozean oder beim Meer, wo das sozusagen verschluckt wird im Nichts. Aber dadurch, dass wir in Österreich so eine unglaublich tolle Wasserqualität haben mittlerweile, haben wir natürlich viel weniger Fische, aber dadurch viel qualitativ hochwertigere Fische, die man absolut ohne Probleme als Sashimi essen kann oder sonst was.
Also warum haben wir weniger Fische dadurch?
Naja, weniger Nährstoffeintrag, das heißt, es läuft einfach weniger Scheiße in Zähne.
Okay.
Es ist so, weniger Nährstoffe für einen Fisch, desto weniger kann er sich reproduzieren bzw. langsamer wachsen. Ja. Früher, also ich komme aus einer Metzgerfamilie und früher war das so, da hat es allein in Schörfling am Attersee, wo ich herkomme, hat es glaube ich 5 verschiedene Metzgern gegeben. Und wenn am Montag abgestochen worden ist, ist das einfach alles in den Kanal reingelaufen, in den See reingelaufen. Da sind dann die dicken Aale und Forellen
Festmahl
da gestanden.
Für die Fische.
Genau, und die haben das natürlich alles mit Freude sozusagen aufgenommen und gefressen. Ja. Heutzutage ist es genau umgekehrt. Also es kommt so gut wie nichts mehr rein in den See. Und dadurch ist sehr, sehr wenig Nährstoff drinnen. Da ist es oft ganz gut, wenn es ein wenig ein Unwetter gibt, wenn es ein wenig was reinschwappt von der Wiesen oder sonst was, also dass du halt dann doch ein bisschen was drinnen hast. Ja.
Du hast vorhin gesagt, wie viel, 25 oder mehr Arten, ich meine, kannst du die aufzählen? Mir fallen ja gar nicht 25 Fischarten ein.
Raubfische haben wir,
in so einem wie
Hechte.
See.
Ja, Hecht ist auf jeden Fall schon einer der wichtigsten Fische bei uns, würde ich sagen. Muss man auch begrenzen. Es ist eine Kulturlandschaft, muss man immer dazu sagen. Es ist keine Naturlandschaft, die man sich selbst überlassen kann. Also da haben wir in Österreich so gut wie nichts, im Endeffekt auch im Wald nicht. Das heißt, die Fische müssen den See pflegen und hegen. Und beim Hecht muss man immer aufpassen, dass der nicht überhand nimmt, sondern der rammt dann sozusagen den ganzen See zusammen. Und dann werden es krank, die Fische mit Hechtbandwurm und so weiter. Also da muss man schon ganz genau schauen. Und die muss man rausholen. Und Hecht ist aber ein sehr toller Speisefisch. Und den kriege ich vor allem als einer von wenigen Süßwasserfischen, den ich in einer gewissen Größe kriege. Eine Größe hat manchmal auch ein bisschen, ist auch oft einmal ein Qualitätsindikator. Nicht immer, aber ich sage einmal, wenn ich einen Hecht mit 5 bis 6 Kilo kriege, ist das schon was Tolles, weil man halt einfach auch ein schönes Filet rausschneiden kann und so weiter. Das kann ich halt aus einer 200 Gramm Reinanken nicht machen.
Du, eine Frage zum Hecht. Der Hecht vermehrt sich selbstständig und allein im See. Das ist kein Besatz.
Es wird generell, es ist, da ist auch sehr viel unwissender. Also es wird nichts eingesetzt, was da fremd wäre hier im See. Also es gibt eine Laichfangfischerei, das machen unsere Fischer hier am See und das ist auch eine tolle Arbeit und sehr ehrenwerte Arbeit und man muss auch bedenken, die kriegen alle kein Geld dafür. Die machen das aus Leidenschaft, aus Freude, aus Liebe zur Natur sozusagen. Also und die Laichfangfischerei passiert zum Beispiel so, wenn die Reinanke sozusagen reif ist, sozusagen, um abzuleichen, fehlt ihr heutzutage ein bisschen der Laichplatz, sozusagen, das Schilf oder sonst was, ja, wo es ableichen kann. Da gibt es einfach zu wenig. Und das wird dann sozusagen imitiert, indem die Fische gefangen werden, abgestreift werden und dann sofort ins Bruthaus gebracht werden. Es kommt aber keine andere Genetik in diesen See rein. Also es wird nicht irgendwelche Forellen ausgesetzt im See. Also das passiert
aber
nicht.
Aber das heißt, die Bestandsfische werden ein bisschen unterstützt,
die werden
dass
unterstützt.
Der Bestanderhalt gesichert ist.
Genau. Das ist im Endeffekt auch, ich sage mal, wie in einer Landwirtschaft so, dass du halt sagst, ich muss jetzt vielleicht den Apfelbaum mal mit einer Brennnesseljauche oder was weiß ich was unterstützen, weil der Boden gerade nicht so ideal ist oder wie auch immer. Also da muss man ja schon oft auch mal in einer Kulturlandschaft ein bisschen mithelfen und ein bisschen mit Maß und Ziel natürlich das Ganze machen.
Da hat man dann die Eier und aus den Eiern schlüpfen dann die kleinen Fische.
Genau, man imitiert sozusagen diesen Brutplatz sozusagen und die kommen dann aber nicht als ausgewachsene Fische wieder zurück, sondern da kommen halt Millionen und Abermillionen von kleinen Tieren wieder rein, wo vielleicht überhaupt 10% wieder überbleiben und groß werden, weil halt viele Bruträuber natürlich auch da sind und die dann gefressen werden, das ist ja ganz normal.
Also wie lang braucht ein Fisch vom Ei bis zum fangfähigen Fisch?
Vom Ei, kommt ganz auf den Fisch drauf
an. Na ungefähr, also wenn wir da an eine Forelle denken, wie alt ist die, wenn sie herausgefischt wird?
Naja, Forelle ist eigentlich ein sehr seltener Fisch, das ist immer wegen ihr, glaube ich.
Man glaubt bei uns aber, dass Österreich nur aus Forellen besteht.
Ja, Forellen und Saiblinge sich gut züchten lassen unter diesen Umständen, die man halt hat, dass man halt ein Fischmehl sozusagen aus dem Meer, aus Peru oder sonst was zufüttert, weil das ist ja ein Raubfisch im Endeffekt, der braucht ein tierisches Protein. Aber das ist ein sehr seltener Fisch, eine Seeforelle. Also es ist, ich kriege schon hin und wieder Seeforellen und Seesäiblinge, eher sogar mehr aus dem Attersee zum Beispiel. Aber es ist sehr selten. Aber eine Rheinanke zum Beispiel ist ein bisschen häufiger und kann man auch nicht wirklich züchten. Deswegen ist sie schon wieder rar in dem Gedankengut von den Menschen sozusagen. Eine Rheinanke würde, das kann ich jetzt gar nicht beantworten. Ich müsste dann Friedl, meinen Fischer, fragen, der ist öder, der weiß das genau. Aber ich sage einmal, das braucht schon ein paar Jahre. Und Fisch wird niemals ein Lebensmittel sein, was günstig irgendwo herumliegt. Ein Wildfangfisch. Das wird immer eine gewisse Exklusivität haben.
Und ist das eine ganz eine blöde Frage wahrscheinlich, weil du hast gerade auf deiner Karte gesehen, du hast einen Maibock, also bei der Jagd hast du ja Jagdzeiten und damit hast du Verfügbarkeiten von Wild. Ja. Wie ist denn das beim Fisch? Kannst du im Traunsee, darf man und kann man im Traunsee das ganze Jahr fischen?
Definitiv nicht. Also es gibt genauso Saisonen, Fisch hat Saison und Fisch hat auch Schonzeiten. Und an die halten wir uns natürlich ganz klar. Also das ist eigentlich auch die Aufgabe von den Fischern, dass die gewissen Schonzeiten eingehalten werden. Und die Schonzeiten werden aber von Gewässer zu Gewässer unterschiedlich festgelegt, von den Profis sozusagen, vom Fischereiverband. Und die werden dann festgelegt und das liegt immer an dem Gewässer, an der Temperatur und folgerichtig dann auch natürlich an der Laichreife vom Fisch. Also es geht immer darum, dass der Fisch dann in Ruhe gelassen wird.
Sozusagen. Also wie beim Wild eigentlich von der
Logik. Wie beim Wild, genau gleich von der Logik her, in Ruhe gelassen wird und dass er da einfach eine Schonzeit hat, wo man dann einfach nicht fischt, nicht befischt. Und wenn dann einer einmal als Beifang im Netz mit drinnen ist, dann muss man auch wieder auslassen.
Okay, das heißt, du hast eine natürliche Gestaltung deiner Speisekarte im Jahreszyklus.
Genau, das ist auch der Plan bei uns im Bootshaus, dass wir sozusagen eine Art Kaiseki-Küche machen, wie es in Japan ist, die halt einfach ein Abdruck aus Saison und Region ist. Und natürlich spielt halt nicht nur das Terroir beim Kochen oder beim Weinmachen eine Rolle, sondern vor allem auch die Persönlichkeit vom Koch.
Du hast jetzt schon ein paar Mal Japan angesprochen. Wie hat dich Japan beeinflusst?
Es hat sehr, sehr früh begonnen, also ganz als junger Koch schon. Ich glaube, ich war 18 oder 19 und habe mir natürlich mal irgendwie über Bücher und Lektüren habe mich da ein wenig reingelesen und es hat mich einfach immer fasziniert, dieses Thema, weil Japan halt sehr, sehr lange sozusagen eine Insel war, die abgeschnitten von der restlichen Welt war, also kulturell gesehen auch. Und das war halt wie so ein unentdecktes Ding und man ist halt irgendwie ein wenig ein Entdecker und ein Erfinder oder wie auch immer. Und mir ist es dann auch eigentlich am Zager gegangen, sozusagen diese oberflächliche Regionalität, was man gleich einmal gespürt hat. Alle wollten immer regional und haben versucht, regional etwas umzusetzen. Und dann hat man halt, sage ich mal, wirklich einen regionalen Fisch und ein regionales Gemüse und dann kippt man die Kikkoman-Sojasauce drüber und solche Sachen. Ja. Und das ist mir am Zager gegangen. Dann habe ich gesagt, das kann es ja nicht sein. Das ist ja dann wieder Wischiwaschi und nicht in Ordnung und nicht cool. Und das machen wir selber und fertig. Und dann hat man halt natürlich angefangen zum Ausprobieren mit Garum, mit Sojasauce, mit Misopaste. Und dann kommt man natürlich auch drauf, gerade in einer Zeit, wo pflanzliche Küche immer wichtiger wird, dass oft gerade in unserer Kultur der pflanzlichen Küche oft einmal wegen der Twist oder der Geschmack fällt. Bei uns, die österreichische Küche ist immer mit Rindsuppen, ist auch klar, es bringt auch Umami mit rein, die französische Küche immer mit Hühnerfond, die italienische Küche immer mit Parmesan und Tomaten. Also das heißt, du hast immer eine Art Glutamatsäurequelle. es ist banal gesagt. Und das fällt ein bisschen in der pflanzlichen Küche und das hat aber die asiatische Küche das Problem überhaupt nicht. Die essen einfach viel mehr Pflanzen und das wollte ich halt dann einfach dem Österreicher oder nicht dem Österreicher, dem deutschsprachigen Raum wollte ich einfach auch ein wenig so was mitgeben, dass ich sage, hey, pflanzliche Küche kann richtig klasse schmecken, richtig gut und gesund nur dazu. Also es ist Win-Win-Win-Situation für alle. Genau, ohne dass man industriell irgendwie trickst oder deppert.
Beim Fisch auch nicht.
Naja, sowieso nicht. Fisch und Sojasauce ist einfach natürlich eine Harmonie in sich oder auch Hecht, machen wir jetzt auf die Karte in Miso gebeizt, das ist halt einfach legendär. Also es ist einfach toll. Also man kann mit dem auch sozusagen einlegen und pickeln. Und wir sind da im Salzkammergut und ich sage immer, wir erschaffen gerade was Neues. was genau das, was aber genau verwoben ist mit der Tradition, mit dem Salz. Mhm. Salz ja. ist die Basis, also ist auch einer der Hauptbestandteile in Sojasauce genauso und in Misopaste oder im Garum. Und das hat sich dann, das hat für mich einfach alles einen Sinn ergeben. Genauso wie mit dem Garum, Lacus Felix, haben die Römer den Traunsee genannt, der glückliche See. Mhm. Und dann haben wir gedacht, ja, Garum, Lacus Felix, Römer, Garum, passt, super. Ja. Hey, es ist wie Faust aufs Auge, das machen wir. Und dann natürlich Trial and Error und angefangen hat sozusagen.
Ihr habt aber nicht nur einen See, ihr habt ja auch Flüsse.
Ja.
Es gibt ja auch eine Unterscheidung, nicht? In den Flüssen sind ja andere Fische als im
und es
See.
Gibt, und ja, Flusskrebse, vor allem aus der Traun, ja. liest man auf deiner Karte.
Ja, also es ist natürlich, es verschwimmen immer ein bisschen die Grenzen, so wie bei allem. Also es ist nicht so, dass ein Fisch nur ausschließlich im Fluss ist und der andere ist nur ausschließlich im See. Es gibt ja auch im Fluss einen Barsch oder im See einen Flussbarsch, der Traunbarsch. Und wir nennen den Traunbarsch, weil er aus dem Traunsee kommt und Traunseebarsch horcht sich halt komisch an. Also, aber da verschwimmen natürlich die Grenzen. Aber es ist definitiv dann anders, je weiter man sozusagen vom See wegkommt.
Aber im Fluss wird mit der Angel gefischt und im See wird mit dem Netz gefischt.
Beides, sowohl als auch. Also im Fluss wird nicht mit dem Netz gefischt. Ja. Na doch, wobei in der Donau und so weiter. Es gibt Fischereirechte, die das auch erlauben natürlich, wo man dann mit dem Netz fischen kann. Aber in der Traun wird definitiv nur mit der Angel gefischt. Ja.
Und diese Flusskrebse, wie fischt man die?
Mit einer Reuse. Man braucht natürlich überall ein Fischereirecht. Also es ist schon alles ganz klar geregelt und reglementiert. Man kann nicht einfach irgendwo die Angel reinhalten. Mhm. Das geht natürlich nicht.
So, es bringen,
geht auch schon zurück auf Maria Theresia teilweise. Die Fischereirechte, das ist auch dadurch entstanden, dass die Leute einfach einen Hunger gehabt haben und nichts zum Essen gehabt haben. Und sie hat versucht, mit Jagdrechten und Fischrechten, die sie ausgegeben hat an die Bevölkerung, damit sie den Hunger ein wenig begrenzt. Und das geht teilweise bis dorthin zurück. Und die Flusskrebse werden mit einer Reuse gefangen. Das heißt, es ist wie eine Falle, die kommt dann im Fluss irgendwo auf der Seite runter bis am Boden und die krabbeln dann rein, werden mit einem Köder sozusagen angelockt. Und der Köder ist aber kein Aas, also der Flusskrebs ist kein Aasfresser, sondern es ist meistens frische Fischkarkasse oder Rinderleber sehr, sehr gern.
Ah, wirklich?
Ja,
Feinspitzer, die Flusskrebse.
Ja. Habt ihr da eigentlich auch Signalkrebse?
Es sind Signalkrebse.
Es sind Signalkrebse. Es sind
also nicht heimisch, also nicht ursprünglich. Nein, hier.
Was auch immer. Also ja? Das ist, jetzt wird es interessant. Jetzt sind wir bei diesem Thema, heimisch oder nicht heimisch.
Oder
ja?
Essen wir die Feinde also, jetzt an invasiven Arten?
Invasiv oder nicht, ja. Es ist eine globalisierte Welt. Wir können das Rad der Zeit nicht mehr zurück dran. Der Signalkrebs ist zu uns gekommen, fühlt sich wohl, vermehrt sich von selbst.
Schmeckt
muss
gut.
Nicht, schmeckt gut. Also ich sehe keinen Grund, warum ich jetzt da ein Problem draus machen sollte, sondern es ist eine Art von Reframing, was wir betreiben. Wir sehen es einfach von einer anderen auf eine andere Sichtweise. Und ich glaube, mit Genuss könnte man viel Probleme auf der Welt angehen. Und der Edelkrebs wird verdrängt, ich kann nichts machen, es ist so. Es ist beim Gemüse dasselbe, der Rhabarber ist nicht von hier, der Strudeltag ist nicht von da und es ist in unsere Kultur integriert worden. Also,
stimmt, wir haben ja vieles von dem nicht erfunden, was man gemeinhin als österreichische Traditionsküche bezeichnet.
Es ist alles eine Integrationsküche, gerade in Österreich. Und das sollte unsere gemeinsame Basis und unsere gemeinsame Stärke sein, wo wir in die Zukunft gehen können.
Ich sehe das überhaupt nicht kritisch, dass es der Signalkrebs ist. Ich war mal beim Fischfest in Feld am See in Kärnten. Und da hat es die Signalkrebse gegeben, wie woanders Pommes frites quasi. Ja, in riesigen Mengen, frisch herausgekocht eigentlich.
Und ausgelöst.
Und ausgelöst und
ja, gegessen. Es ist toll. Es ist ja wirklich früher war der Edelkrebs sozusagen, wie der Signalkrebs noch nicht von Amerika rübergekommen ist, war der auch ein armes Leidessen. Also im Endeffekt, das ist wie mit der Jagd gewesen, so der Niederwild hat es auch gegeben. Das war halt einfach das, was die anderen jagen, also die einfachen Leute jagen haben dürfen sozusagen. Und beim Fischen war es auch so, der Huchen und so weiter, das ist meistens eher dem Adel und dem Klerus vorbehalten gewesen. Aber vom Preis natürlich und der Zander oder sonst was. Und die anderen Dinge eben wie so Krebserl, mit denen haben sie sich halt nicht abgetan sozusagen. Und die vermehren sich sehr gut und ich glaube auch, also man sieht das an den Mengen, was wir brauchen. Ich habe kein Problem, kein Beschaffungsproblem. Also ich kaufe 1,5 bis 2 Tonnen Flusskrebse im Betrieb.
Wahnsinn.
Und alles regional und alles von da, nichts, also CO2-neutral im Endeffekt, weil es wird nichts gefüttert, es ist, die ernähren sich von dem, was da ist.
Ja, die leben wild.
Die leben wild, ja. In den Traunauen sozusagen, also flussabwärts vom Traunsee sozusagen. Und also ich sehe das als sehr positives Ding, weil es geht schon auch um eine gewisse CO2-Neutralität und dieser Wildfangfisch ist unschlagbar im Endeffekt. Da kann kein Zuchtfisch mithalten, muss man ehrlicherweise sagen, außer der Karpfen.
Mhm. Warum der Karpfen?
Weil der Karpfen ein Vegetarier ist und ich brauche keinen Meeresfisch zu Mehl verarbeiten und den dann den Karpfen verfüttern. Mhm. Also das braucht der Karpfen nicht. Der Karpfen braucht.
Ist der Karpfen überhaupt falsch eingeschätzt? Ein bisschen, wir haben beim Herfahren geredet, als das die Klischees, die es so gibt. Oder es gibt viel Unwissen um Fische, aber bei manchen gibt es auch so Erzählungen, die man pflegt über Jahrzehnte, der Karpfen ist fett und murlt und dies, das. Wie schreibst du das oder wie siehst du das?
Also Fische haben natürlich Eigenschaften, verschiedenste Fische, so wie auch der Karpfen, aber es gibt dann trotzdem nur immer persönliche Vorlieben. Und es gibt auch zum Beispiel hier im See gibt es Karpfen, die haben eine Vorliebe und fressen das eine Futter und die anderen fressen das andere Futter. Und das hat an sich nichts mit dem Fisch zu tun. Man kann nicht einfach einfach nur alle Karpfen verunknüpfen. Also es gibt auch.
Jeder Karpfen isst was anderes.
Ja, natürlich haben sie eine Vorliebe und wenn sie aus der Zucht kommen, kriegen sie meistens natürlich dasselbe. Aber ist ein wahnsinnig toller Fisch. Also nicht nur, weil er CO2-neutral eigentlich ist, sondern weil er einfach toll schmeckt. Und die Krätenfrage, das ist eigentlich die große Frage, die gibt es nur im Dachraum in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Also in allen anderen Kulturen in Italien wird Fritto Misto, da werden die Kreten mit verspeist, in Japan genauso. Man muss nur wissen, wie es geht und wie man das sozusagen behandelt, das Thema. Und das haben halt wir im Fischer und im Kochbuch haben wir das halt sozusagen behandelt. Das war uns ein Anliegen, dass wir ein gewisses Werkzeug den Menschen geben, damit die sagen, hey, und Fisch gelingt, weil es ist doch nichts schade, wenn ich was koche und ich verhunze das und dann habe ich keine Freude damit, dann mache ich es nie wieder, oder?
Ich muss jetzt was Technisches noch nachfragen, noch einmal, ja? Die Fische müssen gefüttert werden.
Nein, im See nicht. Nein.
Müssen nicht gefüttert werden.
Nichts, nein. Also das ist komplett autark sozusagen.
Es wird nichts ausgesetzt extra, also außer diese Zucht- oder Brotunterstützung, sagen wir mal so. Das heißt, der Naturbestand wird irgendwie unterstützt und es wird nichts gefüttert. Das heißt, es ist ein völlig in sich geschlossener Kreislauf.
Es ist eine Kreislaufwirtschaft, definitiv. Und die Kreislaufwirtschaft müssen wir überall verfolgen, wie wir es mit der Sojasauce und so weiter auch machen, dass wir aus dem Kürbiskernpresskuchen eben eine Kürbiskernshoyu machen, statt dass man Sojabohnen anbaut auf einer Fläche, die man dann verbraucht, sozusagen. Macht man natürlich auch, aber wir zeigen einfach auf, was möglich ist.
Wäre der Traunsee leer, würde man diese Nachzuchtunterstützung nicht machen? Also würde man den leer fischen?
Nein, das geht gar nicht. Das ist auch reglementiert in gewisser Weise. Du kannst ja nicht, du hast ja beim Fischereirecht hast du Auflagen, mit wie vielen Netzen du fischen darfst. Mhm. Und das ist schon alles reglementiert. Es gibt ein Koppelfischereirecht, es gibt, glaube ich, ich bin da jetzt nicht der absolute Experte, aber es gibt 52 Rechte am See. Und ein Fischer kann halt auch mehrere haben, 5, 6 Rechte, der andere hat so und so viel. Und das beinhaltet dann auch, mit wie vielen Netzen er fischen darf. Aber es rentiert sich auch wirtschaftlich ehrlicherweise nicht, wenn man nicht super fleißig ist. Mhm. Also es gibt einen, den Benny, den Meier, der sozusagen ein Quereinsteiger ist mit seinem Papa, der das sehr fleißig betreibt, der zum Beispiel jeden Barsch für mich angelt, also ich habe wirklich geangelten Barsch, obwohl ich schreibe mir immer geangelten Ludemeer von kleinen Booten aus der Bretagne, hahaha. Also so ist ein wenig eine Augenwischerei in Wirklichkeit. Also bei uns ist das wirklich geangelt und auch andere Fische werden teilweise geangelt und natürlich mit dem Netz fangen sie halt auch.
Bevor ich noch zu den anderen Fischen komme, die mich auch interessieren, nämlich den Wales, den Aal, weiß ich nicht, ob es da Aale gibt.
Nein, beides nicht.
Beides nicht wirklich.
Okay. Kein Wals, Waller, wir sagen in der Küche Waller, in der Fischersprache ist es diverse. Gibt es eher, also kriege ich manchmal aus der Ager, also Abfluss vom Attersee, aber gibt es Gott sei Dank nicht. Der ist auch so, den muss man auch begrenzen. Das ist auch so ein Raubfisch, der halt alles zusammenmacht und zusammenfrisst. Der frisst
sogar. Der wird ja riesig,
der wird
oder?
Riesig, ja, und frisst, eben, der frisst alles. Ja. Der frisst Rotzen und Enten und alles. Alles. Also unglaublich. Das ist wie ein
also dann der Hai von Oberösterreich.
Nein, haben wir Gott sei Dank nicht im See. Also ich habe noch nie einen Waller gekriegt aus dem Traunsee. Und Aale, ganz selten, ist auch kein heimischer Fisch. Man muss ja auch, der Hund liegt immer im Detail, man muss ja auch betrachten, wo fließt das Gewässer hin. Und kein Mensch weiß eigentlich dieses lustige Detail, dass in Österreich 95% von dem gesamten Wasser, was jetzt da gerade runterregnet, was überall am Gletscher schmützt oder sonst was, eigentlich in die Donau entwässert und die Donau natürlich dann ins Schwarze Meer sozusagen entwässert. Dadurch ist der Aal gar kein heimischer Fisch, eigentlich. Also der Aal ist eigentlich, da ist natürlich viel Schindel da drin worden in den letzten Jahrzehnten, der ist ausgesetzt worden.
Okay.
Und bei uns aber im Traunsee fängt man gar keinen, entweder da wischen sie ihn einfach nicht, weil er so tief ist und weil so irgendwelche Höhlen sind unterm See, was auch immer. Oder ich habe schon mal angekriegt, der war glaube ich 1,5 Meter oder 2 Meter groß. Aber der ist eigentlich kein heimischer Fisch. Also 95% vom Wasser fließen ins Schwarze Meer über die Donau. Ich glaube, 3 oder 4% fließen in den Rhein über Vorarlberg, über den Bodensee. Und 1% in die Elbe, das ist von Aalfang. Es gibt einen Ort, der heißt so. Im Norden, im nördlichen Waldviertel ist das, glaube ich, oder Mühlviertel, bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher. Der fließt gen Elbe. Der hat auch den Namen wahrscheinlich deswegen, weil halt früher da wahrscheinlich die Glasaale aufgeschwommen sind, wie auch immer.
Okay.
Aber so, es ist nur immer ein bisschen ein Mysterium, dieser Fisch. Und wir fangen, das ist auch bei mir ein bisschen ein Mysterium, weil wir kriegen am Attersee sehr viele Aale. Wild gefangen. Nicht aus, also die sind bis in die 80er Jahre ausgesetzt worden. Die sind 45 bis 50 Jahre alt. Sind am Meter groß ungefähr und die werden dann bei uns über Kirschholz geräuchert. Machen wir jetzt auch wieder auf die Karte am Donnerstag. Jetzt haben wir 70 Aale geräuchert.
Wow.
Und das ist eine absolute Delikatesse. Aber es ist ein Mysterium insofern, weil wir nicht wissen, erstens einmal ist es dann einmal vorbei, weil sie haben ja aufgehört zum Besatzen sozusagen. Es hat schon einmal einen Besatz gegeben.
Komplett ausgefischt ist.
Oder gibt es irgendwie einen Schwarzbesatz, dass irgendwer die auslässt? Oder gibt es eine Möglichkeit, dass sie der, was sehr unwahrscheinlich ist, dass sie der irgendwie reproduzieren würde? Das glaube ich eher nicht. Aber wir haben schon kleine Aale gefangen. Also es ist ein Mysterium, die Kinder nicht in die 80er Jahre ausgesetzt worden sind und sind so klar. Mhm. Das kann nicht sein. Also wir haben schon sehr viele kleine Aale gefangen, wo du sagst, die sind vielleicht 5 bis 10 Jahre alt.
Das heißt, die haben zum Züchten begonnen, offensichtlich. Vielleicht.
Nein, das weiß man nicht. Also die müsste man mal chippen. Das wäre eigentlich sehr, sehr interessant und sehr spannend, weil der Aal kann natürlich auch 2 Kilometer über Land gehen, das stimmt schon. Aber mit den ganzen Kraftwerken und mit dem Entwässern in das Schwarze Meer, wo es dann eigentlich abfällt bis auf 1000, 2000 Meter, geht das nicht, weil der Aal schwimmt immer am Grund. Mhm. Der kann nicht so tief runtergehen. Das heißt, er könnte gar nicht in den Atlantik, wo er dann sozusagen sich reproduziert und wo er dann stirbt und dann die kleinen Glasaale sozusagen wieder zurück zu dem Ort, wo es gelebt hat. Das
ist immer komplexer jetzt, gell?
Ja,
es ist eine Universumfolge, die wir halt produzieren. Wahnsinnig spannend, was du als
weißt. Es wäre sehr spannend. Also man schaut immer so ein bisschen in die Ferne, aber auch in der Heimat gibt es viele Dinge, die wir eigentlich nicht wissen. Warum? Und ich würde mich freuen, wenn da mal Leute kommen, sozusagen von der Uni, von der Wissenschaft. Wir haben auch natürlich viel geredet mit solchen Leuten im Buch, aber wo man dann nochmal ins Detail geht und dann nachforscht. Ja.
Sag eine Frage, wem gehört eigentlich der Traunsee? Ist das Bundesforste oder Republik?
Am Ende des Tages gehören alle Gewässer und alle Wälder uns alle. Aber
der Mondsee zum Beispiel ist ein privater
See. Der ist ein privater See, ja, das stimmt. Allerdings müssen die Ufer zugänglich sein. Also es ist auch nicht so einfach alles. Und ich glaube, dass das grundsätzlich alles einmal die Bundesforste sozusagen gehört. Aber sie haben halt gewisse Fischereirechte ausgegeben, die bis heute einfach weitergeben werden, die Bundesforste gerne zurückhaben möchten, wahrscheinlich.
Ah, die sind so langfristig vergeben.
Aber das geht nicht. Also, ja. Also, ein Fischereirecht ist ein heiß begehrtes Objekt sozusagen, das viele kaufen würden gerne.
Und überhaupt jetzt, wenn das, was du da betreibst, gelingt und der Fisch wieder ein bisschen mehr in den Mittelpunkt rückt, oder? Merkst du Reaktionen bei deinen Gästen oder interessieren sie mehr Menschen dafür? Gibt es ein differenzierteres Wissen mittlerweile rund um Fisch? Weil du hast doch wie soll ich denn sagen, kreativ ist der falsche Begriff, aber du lernst deinen Gästen mit deiner Zubereitung von Fischen ja auch vieles, oder? Weil du hast erstens sehr unterschiedliche Fische und die Krebs und so weiter. Und die Art, wie du zubereitest, ist ja nicht alltäglich. Lernen deine Gäste mit und von dir?
Ja, definitiv. Es ist eine gemeinsame Entwicklung. Also wir haben schon am Anfang viele Dinge gemacht und getan, die vielleicht noch gar nicht registriert wurden von den Gästen. Wir haben uns aber langsam mit ihnen weiterentwickelt, weil es ja wichtig ist, dass man Wirtschaftlichkeit nicht aus den Augen lässt. Und da habe ich auch Verantwortung am Eigentümer vom Hotel gegenüber, der Eigentümerfamilie, dass das auch funktioniert und da kann man nicht gleich an der Wand kochen, wie sie ist und da bin ich so vernünftig sozusagen. Aber wir können uns immer mit den Gästen weiterentwickeln und es kommen mittlerweile auch Gäste, die sehr, sehr großes Fachwissen haben. Es kommen auch viele Kollegen, Fischerinteressierte aus Deutschland, aus der Schweiz. Also die wertschätzen oft einmal das sogar viel mehr, als was wir in der Heimat haben. Die kommen zum Fliegenfischen, da jetzt kann man gut. Und wir denken uns, wir müssen nach Kanada fahren oder sonst was.
Also bizarr irgendwie,
es ist
oder?
Natürlich, es ist ein bisschen bizarr. Also es ist ein ganz besonderer Kulturraum bei uns in Österreich, im Alpenraum, generell in der Schweiz, in Deutschland, Italien. Es ist schon sehr, sehr toll, sehr speziell.
Was mir auffällt ist, was eigentlich sehr schade ist, dass man ja außer in Spezialgeschäften Fisch fast nicht kaufen kann. Man kann
in den Supermärkten ja auch keine Fisch kaufen. Er ist nicht ganz zugänglich, das stimmt. In der Breite und Vielfalt, wie du das bei Fleisch hast.
Ja, es liegt vielleicht ein bisschen an der Struktur. Also ich habe natürlich ein breites Netzwerk an Fischern und Fischliebhabern und Hobbyfischern, die mir dann halt was bringen. Und das hat eigentlich damit angefangen, weil ich in Afrika kennengelernt habe, dass dort muss man den gesamten Fang kaufen. Ich bin in Afrika Hotel aufgesperrt mit meiner Frau, bevor ich da hergekommen bin, auf Sansibar. Und da ist es ein ungeschriebenes Gesetz, dass man den gesamten Fang vom Fischer kaufen muss. Der ist auf einem Bambusstock gebunden, der Fang. Da hast du lauter bunte verschiedene Fische, ich hab die auch alle nicht kennt, ja. Also so exotische Fische, wie auch immer, ich kenne es bis heute noch nicht, glaube ich.
Du hast einfach mal gekauft.
Ja, man muss dann den gesamten Fang kaufen. Das hat eigentlich habe ich das sehr schön gefunden, weil der Fischer hat eine Abnahmesicherheit und der Koch hat eine Herausforderung. Man fördert und fordert die Kreativität sozusagen. Das, was halt heutzutage in der Sternegastronomie sozusagen serviert wird, ist alles von der deutschen See, wie auch immer. Da kannst du bestellen 200 bis 300 Gramm Fische, du kannst da bestellen 2 bis 3 Kilo, was weiß ich, Zander, Lachse von 3 bis 5 Kilo. Also es ist immer alles standardisiert, was natürlich auch sehr, sehr lustig und sehr, sehr spannend ist, weil du hast dann immer dasselbe Portionsstück, du hast immer dieselbe Größe, du kannst einfach kalkulieren und das, was wir da halt dann, ist halt eine riesen Herausforderung. Aber es hat uns auch diesen riesen Vorteil gebracht, dass wir einfach ein Fachwissen aufgebaut haben, das kein anderer hat. Das hat auch keiner. Also es gibt keinen Betrieb da in der Umgebung, der so eine breite Masse an Fischen kriegt und auch in einer Menge, sagen wir mal, und der auch viel weiß darüber. Und darum kommen auch viele Köche und ich wünsche mir natürlich auch viele interessierte Köche, die zu mir kommen natürlich, die dann das dann lernen. Also mittlerweile ist das schon wieder, sage ich mal, bei den jungen Köchen, die alle bei mir waren, die können alle die Y-Grete rausschneiden. Das hat vorher keiner können. Kein Mensch.
Ich auch nicht. Was ist die Y-Grete?
Die Y-Grete ist im Endeffekt bei Weißfischen oder karpfenartigen Fischen eine Grete, die man vom rohen Filet nicht rauszupfen kann. Mhm. Deswegen wird ja der Karpfen auch immer geschröpft. Weil wenn man es klein schneidet, bei gewissen Exemplaren, ich sage immer bis maximal 500 Gramm oder so, ist das alles kein Problem. Wenn man das schröpft, frittiert, merkst du nicht einmal was. Auch bei größeren Exemplaren, wenn du eine Praxe zum Beispiel schröpfst oder so weiter. Wenn du das gut machst und ein bisschen mit Zitrone oder mit Essig arbeitest, dann spürst du die Kreten gar nicht. Also, und kommt dann natürlich auch auf die Zubereitungsart drauf an, ob es frittiert und ist völlig wurscht, weil es eh knusprig ist. Also. Aber man kann es auch rausschneiden und wir machen das bei großen, größeren Exemplaren, bei Praxen, bei Perlfischen, bei Karpfen und so weiter. Und diese Schnitttechnik sozusagen, das weiß eigentlich fast keiner.
Ja. Aber bei dir lernt man es.
Ja, genau.
Wie wir hergefahren sind, da hat es einen Stand gegeben mit Steckerlfisch.
Ja.
Ja. Und da gab es eine Makrele.
Ja, es ist ein Trauerspiel. Da sieht man eigentlich, wie erodiert dieses Wissen über Fisch oder auch bei den Menschen ist, weil theoretisch würde sich das in einer Marktwirtschaft von selber erledigen, wenn die Leute wüssten, dass die Makrele definitiv nicht aus dem Trautsee ist.
Also, aber immerhin haben wir die Hölle des Pangasius Jahrzehnt hinter uns gelassen, oder?
Ja, Gott sei Dank. Also ich glaube, das ist auch wichtig. Ich würde eher ein bisschen was weiterbringen auch und ein Wissen weiterbringen sozusagen und ein wenig ein Bewusstsein schaffen, ohne dass ich mit einem erhobenen Zeigefinger herumrenne. Ja. Das muss man auch dazu sagen, das mag ich nicht. Aber bei uns, also ein Indikator bei uns für echten Fisch vom See ist ein Stangelfisch, kein Steckerlfisch. Das ist ein Unterschied.
Okay.
Bei uns war es das Stangelfisch und das muss dann eigentlich ein Riedling oder eine Reinanke aus dem See sein. Und Riedlinge sind eh geschont, also die dürfen sie eh nicht fangen. Also
Reinanke.
Ja, kann es aktuell nur Reinanke sein. Es gibt einen oder zwei, sage ich mal, die das machen bei uns hin und wieder mal exklusiv jetzt sozusagen. Das sind wir im Hotel für unsere Gäste hin und wieder und ein Kollege auf der anderen Seite vom See. Aber es gibt natürlich auch gute Steckerlfische sozusagen. Es gibt schon tolle Steckerlfischbrote, die halt dann einfach ein Saibling oder eine Forelle aus der Zucht sozusagen grillen. Es ist eigentlich salzig. Ein halbes Bier dazu im Zeitungspapier, das ist schon witzig.
Fisch and Chips.
Ja, also ich sage auch immer, die 3 Gs sind perfekt. Also die funktionieren immer auch für Leute, die keinen Fisch mögen. Oder die sagen, Fisch ist nicht so das Highlight. Also bei meiner Familie dasselbe. Mein Papa mag auch nicht unbedingt Fisch so gern. Wir kommen halt aus einer Metzgerfamilie. Aber viel Fleisch, also es hat halt... Fisch, lustig, wir sind am Attersee aufgewachsen. Es hat trotzdem auch kein Angebot gegeben, wie es ihr sagt. Also auch wie ihr Kind war, hat es nicht viel gegeben. Ich habe es halt nur kennengelernt über meinen Onkel, der ist mit mir fischen gegangen, wir haben die Lauben ausgefischt und so weiter. Aber ja, gegrillt, geräuchert und gebacken. Geht immer beim Fisch. Also ein panierter Fisch oder ein Fish and Chips, also im Backteig sozusagen ausfrittierter Fisch. Geht immer, gegrillter Fisch geht immer und ein geräucherter Fisch sowieso. Das ist ja die in der DNA vom Salzkammergut sozusagen drinnen. Also wenn ich, darum sage ich auch immer in einem Menü bei uns, möchte ich fast immer ein bisschen einen Räucherfisch mit dabei haben, weil es ist absolut Kultur und Terroir hier bei uns, auch dieser Geschmack.
Welcher Fisch, glaubst du, kriegt in Österreich in Zukunft noch mehr oder sollte mehr Bedeutung kriegen, weil es ihn bei uns gibt, aber weil er noch ein bisschen unterschätzt ist oder wenig bekannt ist?
Ja, wie ich schon vorher gesagt habe, ich glaube, ich bin kein Freund von irgendwelchen Zuchten, die dann irgendwelche Meeresfische oder eben mit irgendeinem großen Aufwand, Energieaufwand, sowie auch Fütterungsaufwand Dinge betreiben, die dann vielleicht eigentlich gar keine Kreislaufwirtschaft oder nichts gescheit sind. Ich glaube, Wildfangfisch wird, wie ich vorher schon gesagt habe, immer exklusiv bleiben. Also es wird immer denen vorbehalten sein, die das wertschätzen. Das heißt nicht denen, die Kohle haben oder Geld haben, sondern die das wertschätzen. Weil ich habe so einen Fisch mit meinem Buch zum Beispiel, der zwar 30 Euro das Kilo kostet, aber 3 Mahlzeiten machen. Ja. Aber der Karpfen ist wahrscheinlich der Zukunftsfisch schlechthin. Also den kann man züchten und wir müssen auch die Zucht mit einem berechnen oder bedenken, wenn wir eine nachhaltige Versorgung für die Menschen haben wollen. Die auch gerne mal einen Fisch essen. Man soll ja schon einmal in der Woche einmal einen Fisch essen, auf jeden Fall.
Oder freitags.
Dann. Ja, was auch immer. Das ist mir wurscht. Aber es macht schon Sinn, wie die WHO empfiehlt, zum Beispiel zu essen. Also 80% pflanzlich, ein bisschen Fisch. Vielleicht einmal Fleisch oder Eier. Ich glaube, so dogmatisch darf man es nicht sagen. Und wenn ich aber schon ein Tier töte, dann ganzheitlich verwerten. Ist eh klar. Wie beim Schwein vom Rüssel bis zum Ringerl, wie beim Schwanz von der Schnauze bis zum Flosse sozusagen. Und bei der Pflanze auch noch, wenn wir das geschafft haben, das Bewusstsein in den Menschen, dann haben wir eh schon viel geschafft.
Ich glaube, ein sehr schönes Abschlusswort. Ich bin vollkommen animiert jetzt Fisch herzukriegen.
Du kochst
ja
nur mehr Fisch in Zukunft. Der Christoph ist ein großer Fleischkoch. Und ich versuche ihn gerade zu pflanzlicher Küche zu bewegen und von klassischen Wein zu Naturweinen. Und jetzt, glaube ich, ist er für den Fisch Feuer
und
Flamme.
Und ich frage mich, wo ich die Krebse herkriege.
Ja, wie ich sag, es ist eine schwierige Sache, weil diese ganzen Rechte oder Privatrechte sozusagen irgendwie so Insider-Tipps sind und die Leute das dann sozusagen an die Freunde und Bekannten weitergeben. Also, aber mir weiß nicht, was die Zukunft bringen wird und mir
schweben. Du schickst mir welche.
Ja, wir haben natürlich Ideen und aber das Problem ist, Zeit und Geld hat der Koch noch nicht gehabt. Ne?
Das heißt, man muss einfach ins Bootshaus kommen, um den Flusskrebs zu
essen. Das ist die allerbeste
Idee.
Idee. Wir haben ja nicht nur das Bootshaus, also wir haben nicht nur das Fine-Dining-Restaurant, wo wir auch die Genießerpension sozusagen mitmachen, sondern wir haben auch die Post am See, wo wir Wirtshaus haben, wo wir immer einen tollen Fisch auf der Karte haben. Und wir haben ab dieser Woche auch dann die Belletage offen, unser drittes Restaurant in der Post am See im ersten Stock oben, wo wir einen riesen Holzkohlegrill haben werden. Und da wird es immer gegrillten Fisch geben. Da wird es auch Flusskrebse im Ganzen geben zum Auslösen. Sehr produktfokussiert gekocht, sehr einfach präsentiert, aber kompromisslos in Qualität und Saison natürlich.
Das heißt, wir kommen wieder.
Sehr gerne.
Definitiv. Danke, Lukas, für deine Zeit.
Vielen Dank. Freut mich. Dankeschön.
Christoph, jetzt haben wir mit dem Lukas geplaudert, er hat uns unendlich viel erzählt. Also ich weiß viel, viel mehr über Fisch als vorher, unter anderem die Fischarten. Hast du dir gemerkt, wie viele Fischarten gibt es im Traunsee?
Es gibt im Traunsee 25 Fischarten, wenn ich das richtig im Gedächtnis habe. Und dann müssen wir natürlich noch die Flüsse berücksichtigen, wo es weitere Arten gibt. Wir haben also ein sehr, sehr weites Spektrum an Fischangebot in Österreich.
Und ich habe vom Lukas gelernt, mich ein bisschen offener ans Thema Fisch heranzuwagen, weil er verkocht den Fisch, den er kriegt von seinem Fischer, oder? Das heißt, er weiß vorher nicht, also er kann nicht sagen, ich setze das auf die Karte, das will ich gefischt haben. Er kriegt von seinem Fischer eine Auswahl und er macht was draus. Das heißt, du brauchst die Kreativität, Köstliches aus unterschiedlichsten Fischen und vom ganzen Fisch zu verkochen. Nose to tail, also wie beim Rind oder beim Schwein, von der Spitze bis zur Schwanzflosse, man kann auch aus dem ganzen Fisch was machen. Hast du das schon mal überlegt vorher?
Nein, weil wir sind so stark auf die Filets konzentriert. Bei ihm ist es aber noch extremer, der Fischer kommt mit seinem Fang und den nimmt er dann. Und das, was da ist, wird verkocht. Das ist auch sehr stark von der Saison abhängig natürlich, was befischt wird, was da ist, was der See hergibt. Was man fischen darf, ja.
Und interessant, was er uns auch erzählt hat, war mir neu. Wir müssen keine Sorge haben, dass wir den heimischen Fisch leer fischen, wenn wir ihn zu viel essen. Hast du das vorher gewusst?
Ja. Ich habe es nicht so detailliert gewusst, wie wir es dann erfahren haben, aber der See und die Flüsse werden letztendlich bewirtschaftet wie ein Wald oder ein Garten.
Ja, es werden die Mamafische dabei unterstützt, dass die Jungen schnell groß werden, damit der Fisch erhalten bleibt, damit wir weiterhin herrlichen Fisch im Bootshaus essen können.
Ursula, jetzt haben wir dermaßen viel gelernt über den österreichischen Fisch, über Krustentiere, über die Zubereitung. Ich glaube, wir müssen das irgendwie in die Praxis umsetzen.
Ja, glaube ich auch. Ich habe große Lust drauf, mal mit einem Fischer mitzufahren und das zu sehen, was der Lukas uns beschrieben hat, mitzuerleben am See und beim Lukas das nochmal zu lernen, dass ich den ganzen Fisch verkoche und dann nehmen wir das mit nach Hause.
Das ist unser Plan und wir fahren noch einmal an den Traunsee.
Zum Fischen.
Zum Fischen.
Das war essentiell, was auf den Teller kommt. Der Podcast rund um das Thema Essen mit Ursula Riegler und Christoph Zezerle. Wir erscheinen alle zwei Wochen mit einer neuen Folge. Und zwar auf Apple Podcasts, Spotify, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert unseren Podcast, damit ihr immer Bescheid wisst, wenn eine neue Folge erscheint. Wenn euch diese Folge gefallen hat, erzählt es gerne weiter. Wir freuen uns auf ein Wiederhören in zwei Wochen.
Darf ich euch das noch sagen? die Pelletage.
Ja,
ja, brauchst du Zeit?
Ja, ich nehme mir Zeit, völlig selbst.
Produziert von Georg Gfrerer und dem Team Audio Funnel.